Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid und eben auch Lust habt auf eine Frau, die ihr Leben komplett geändert hat. Darum geht es ja bei mir. Ich unterhalte mich eben mit Frauen über ihren Neuanfang. Manchmal kam dieser Neustart, ja, weil es so sein sollte, und manchmal auch, weil es gar nicht anders ging.
Du könntest doch eigentlich auch noch was anderes machen. Ja, ich würde schon sagen, ich bin diskriminiert worden in meinem Job. Mir sind Sachen gesagt worden, was willst du denn, du nimmst hier einem Familienvater den Job weg. Wenn Leute versuchen, mir Steine in den Weg zu legen und sei es sie noch zu klein, dann jetzt erst recht.
Alles auf Anfang. Der Neustart-Podcast vom NDR mit Ilka Petersen.
Herzlich willkommen, Beate Stelzer. Hallo.
Dankeschön.
Hallo. Schön, dass du da bist. Deine Geschichte ist die krasseste, finde ich persönlich. Okay. Also die Intensivkrankenschwester und jetzt Schiffskapitänin. Wobei ich als erstes natürlich wissen möchte, du warst gerade 3 Monate unterwegs wieder.
Genau.
Und
richtig.
Wenn du uns jetzt mal kurz so ein schönes Bild gibst von den letzten 3 Monaten, welches kommt dir als erstes so in den Kopf?
Also was mir immer als erstes in den Kopf kommt, ist einfach die Natur zu sehen. Das ist einfach das Schöne, und ein Krokodil in seiner Natur zu erleben, auch sehr nah, oder auch Sterne. Also ich bin einfach ein begeisterter Sternengucker. Das ist einfach toll. Also den Sternenhimmel auf See, das kann man wirklich nicht toppen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Sind näher dran, ne?
Sind näher dran und du siehst viel, viel mehr. Also das ist wirklich ein Meer aus Sternen, was man so hier nicht sieht. Da sieht man mal den Nordstern, der hell ist. Oder aber da siehst du die Plejaden. Das ist so eine Sternengruppe, die, ich sag immer, die sieht aus wie ein Blumenstrauß. Und das ist fantastisch. Oder die Milchstraße. Ich habe mal vor Jahren auch, daran erinnere ich mich, einen Kometen gesehen. Wir waren an der Küste in der Nähe von Chile, aber schon ein bisschen weiter raus. Und wir haben den 2 Tage beobachtet, auch mit Koordinaten. Ich habe das dann an einen Bekannten über den deutschen Wetterdienst geschickt, der jemanden kannte mit den Sternen. Und dann sagte der, oh Mensch, du bist irgendwie einen Tag zu spät. Das hat schon ein anderer gerade aus Amerika gemeldet. Und weil der Stern dann den Namen bekommt, also das wäre ein Komet, der meinen Namen bekommen hätte. Ja. Aber ich habe zu lange beobachtet.
Kann ja noch kommen.
Nein, also das ist schon toll.
Also ich würde sagen, Beate, du bist auf jeden Fall eine, die nach den Sternen greift.
Ja.
Also, warum solltest du denn unbedingt Container-Kapitänin werden?
Na, Container, das war erstmal nicht so der Gedanke, sondern es war Kapitänin.
Oder Schiffskapitänin, genau.
Also genau, Kapitänin war ja einfach so. Das war so, war also die erste Erinnerung, die ich daran habe, ist tatsächlich aus der Kindheit dort. Ich habe eine Tante an der Ostsee gehabt, in der Nähe von Travemünde, und wir waren sehr viel in den Ferien dort und auch länger, und ich habe immer diese großen weißen Fähren gesehen und obendrauf. Ich habe mir immer vorgestellt, man kann wunderbar ganz weit gucken. Und das wollte ich eigentlich immer gerne. Das fand ich toll. Einmal da oben auf so einer Brücke stehen und so schön weit gucken. Das war so dieser Gedanke.
Ja, du hast es geschafft. Du bist ja jetzt Kapitänin drauf.
Genau.
Ich sage ja, die Geschichte heute ist irre. Vielleicht noch ein paar Schlagzeilen, damit man dich so ein bisschen noch besser einordnen kann, wie die Geschichte so abläuft. Deine Mutter bestimmte die ursprüngliche Jobwahl, Krankenschwester. Mit Mitte 30 kam dann der Entschluss, von einem typischen Frauenberuf als Intensivkrankenschwester in eine absolute Männerdomäne zu wechseln. Dann brauchte es 15 Jahre, bis du als Kapitänin auf Containerschiffen fahren durftest. Und du sagst, räume alle Zweifler aus dem Weg.
Genau, das ist richtig.
Kein Aufhalten, es ist irre. Ich möchte noch mal ganz kurz wissen zu diesem Arbeitsalltag auf dem Schiff, ne? Dass wir vielleicht mal so eine Vorstellung davon haben, wie das da so abläuft. Du hast jetzt schon das Bild uns gegeben, wie das war, als du jetzt die 3 Monate unterwegs warst Richtung Südamerika und zurück. Hast du da deine eigene Kabine oder wie läuft das?
Auf jeden Fall. Das ist heute auch so, jeder muss seine eigene Kabine haben, und der Kapitän natürlich sowieso.
Ja, ja, aber also, beschreib mal, wie sieht deine Kabine aus?
Also meine ist halt relativ groß, und bei mir ist es halt so, da ist auch das Büro direkt dran. Ich habe einen sogenannten Salon, so nennen wir das, und ich habe so eine kleine Pantry in der Ecke, wo ich mir Kaffee oder Tee machen kann. Und der Salon ist im Prinzip wie ein Wohnzimmer. Ja, da ist auch ein großer Fernseher drin, ist ein Sofa, ist so ein Lehnsessel drin, wo ich mich abends eben gemütlich zurücklehnen kann auch. Und da angeschlossen dran ist dann eben auch das Schlafzimmer dran. Und da von da aus geht es dann auch nochmal ins Badezimmer. Also ich habe schon wie so eine kleine Wohnung, wenn man so will.
Okay, und das klingt ja nett. Und sag mal, wie viele Leute seid ihr an Bord?
Naja, wir sind so zwischen, ich sag mal, 23 und 26. Ich
hab Männer immer meistens wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Ja. 90% Männer, das ist so. Also ich bin meistens alleine als Frau und habe aber auch mitunter auch nochmal eine Kollegin dabei.
Und Essen macht ihr alle zusammen dann irgendwie? Habt ihr so eine Mensa?
Genau, wir haben Essenszeiten. Ja, genau. Genau, wir haben eine Messe, so heißt das bei uns. Ne? Ja. Und haben einen Koch, haben einen Steward. Das ist da nötig auch. Und wir essen schon. Wir haben gemeinsame Essenszeiten morgens, mittags und abends. Da trifft man dann auch die anderen und ein bisschen verschiebt sich das bei den Schichtdiensten für die Wachoffiziere, aber alle im Prinzip innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden essen dort.
Siehst du eigentlich auch was vom Land oder fahrt ihr hin und zurück direkt?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt tatsächlich Häfen, wo man länger liegt, doch auch als Containerschiff tatsächlich in einzelnen Ländern. Und da versuche ich dann auch einfach an Land zu gehen. Das schon, das ist richtig.
Du, jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück, weil die Geschichte, wie du das geworden bist, diese Schiffskapitänin, ist ja spannend. Du strahlst, du klingst selbstbewusst und alles. Es war ja aber damals eigentlich nicht so. Also du wolltest ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgehen, du wolltest ja auch Abi machen. Das haben deine Eltern dir verboten, haben gesagt, das ist alles zu teuer und so. Machst du nicht, hast dich nicht durchgesetzt.
Also ich will nicht sagen, dass sie es verboten haben, das nicht. Aber es war schon natürlich, es kommt so ein interner Zwang oder Druck, ne, ja. Na, wenn du jetzt weitergehst, meine Mutter, die hatte immer Angst, für die war einfach wichtig, dass ich eine Ausbildung mache. Weil man Ausbildung, dann verdient man Geld. Mhm. Was halt bei ihr zu ihrer Zeit, als sie jung war, nicht so einfach war. Und da war immer so der Gedanke, dass du auf jeden Fall nicht abhängig bist von etwas, dass du etwas gelernt hast. Das wurde irgendwie höher bewertet, höher geschätzt, als jetzt, wenn ich sage, oh, ich mache Abitur und ich studiere dann etwas. Und mir ist das aber nie aus dem Kopf gegangen. Ich wollte das immer gerne haben.
Ja, das ist, dieses Angstgetriebene kenne ich auch. Also ich weiß noch, ich wollte Kunst studieren und meine Mama sagte so, nee, brotlose Künste. Ja, wirklich, ne? Und das darfst du nicht, das geht nicht, das ist zu unsicher. Und es war ja bei dir auch so, dass deine Mama eigentlich damals Krankenschwester werden wollte. Ja. Und die das dann so ein bisschen auferlegt hat, oder?
Die hat das richtig, also ich würde das heute schon so sehen, die hat das sehr projiziert auf mich. Ne? Mhm. Also es war ja auch in Gesprächen, wenn man dann so 14, 15 wurde und die Tanten sagt, na, was willst du denn mal werden? Ne? Und dann sagt es, ja, die wird Krankenschwester. Ne? Also ich kam gar nicht dazu, zu antworten. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, ja, eine Zeit lang ja. Und dann, also es kam schon Bedenken auch auf, aber ich war auch ja, nicht sicher, was gibt es noch, was kann man noch werden? Ne? Also die Vielfalt, die es wirklich gibt, die war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Den Wendepunkt da oder diesen Augenöffner, den hat es dann eigentlich wirklich in der Schule gegeben. Da hat unsere Deutschlehrerin damals gesagt, es war so, ich sag mal, so ein Dreivierteljahr vor Ende, also 10. Klasse schon, glaube ich, war das. Da hat sie dann gesagt, was wollt ihr denn alle werden? Und dann ging das ja rum in der Klasse, das ist immer meine beliebteste Geschichte. Und haben 28 Kinder damals wirklich 28 Berufe genannt. Ich war völlig, kein Beruf doppelt, nicht einer. Und das fand ich faszinierend. Und da war mir dann klar, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Mhm. Und selbst damals, wenn du zum Arbeitsamt in die Berufsberatung gegangen bist, da hat ja auch keiner gesagt, ja, wir haben noch hier oder da. Das war dann, ja, was möchtest du denn werden? Ne? Da kamst du hin und hast dann schon gesagt, was du so willst. Und ja, willst du wirklich Krankenschwester werden? Naja, aber da hast du Schichtdienst und so. Naja, ich will Krankenschwester. Ich bin da hingegangen, nur um Adressen zu kriegen, damit ich mich an diesen Krankenhäusern bewerben kann. Und der hat sich da auch nicht weiter bemüht. Drum hat mir eher noch so Nachteile des Berufs genannt. Aber jetzt war ich schon so auf diese Sache getrimmt. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Also das möchte ich schon auch noch mal.
Ja, obwohl der Anfang war, glaube ich, nicht so schön, ne? Nee, als du da früh warst.
Der Anfang war nicht so schön, weil ich einfach eher auch eine ruhige, eine zurückhaltende, eine schüchterne war. Und das war im Krankenhaus, da musst du auf die Patienten zugehen. Aber das hat mir insofern geholfen. Ich habe das gelernt, da wirklich auch auf Menschen unterschiedlichster Art und Weise zuzugehen. Und das, von daher war es auch gut.
Und dann sollte es ja auch Intensivmedizin sein als neue Herausforderung.
Genau, oder? Das war für mich auch, das war einfach eine Herausforderung. Es hat auch Spaß gemacht. Also wirklich auch nur die Betreuung von einem Menschen oder vielleicht zweien sehr intensiv. Also mir hat es einfach unglaublich Spaß gemacht, weil es eine Herausforderung auch ist. Ne?
Also du sagst gerade, das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Wie war das dann damals als Intensivkrankenschwester?
Ja, es hat Spaß gemacht. Es war auch wahnsinnig anstrengend. Also es war, ich war ja schon zu einer Zeit, es war ja noch in den 80ern, aber also da gab es schon nichts mehr. Früher gab es mal psychologische Betreuung auch. Also wurden von älteren Kollegen erzählt, die in solchen Bereichen gearbeitet haben. Zu meiner Zeit gab es das schon nicht mehr. Also mit jedem, sagen wir mal, noch schrecklichem Erlebnis, was man dann da hat, was man dort auf die Intensivstation als Betreuung bekommt, muss man selber fertig werden. Das war schon ein Päckchen. Ich war damals in Bonn an der Uniklinik und wir haben auch sehr viele Kinder gehabt, intensiv betreut. Und das ist schon nach Unfällen oder Krankheiten. Also das ist schon heftig. Das muss man ganz klar sagen. Es ist heftig.
Hast du da ein bestimmtes Erlebnis noch im Kopf?
Ja, einige. Also gerade Kinder sind mir sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich war auch mal eine Weile nur sehr kurz eigentlich während der Intensivweiterbildung in der Neonatologie auf so einer Frühchenstation. Und das war damals auch noch kurz nach der Wende, war das so ein Austausch zwischen der Freien Universität in Berlin und der Charité im Osten. Und das war Horror. Also das war, weil da kam in die Charité im Osten, kamen damals einfach Kinder, die von Müttern, die eben keinen Ultraschall hatten, die dann einfach geboren wurden und man dann erst gesehen hat, was die für Missbildung hatten. Also ich habe in der kurzen Zeit wirklich extrem viel gesehen an Missbildung, wo wir heute sagen würden, diese Kinder werden gar nicht mehr geboren. Mhm. Und das ist schon, das setzt schon zu. Also das war schon heftig, da zu betreuen. Und da weiß ich auch, ich bin dann auch bei einem Kind geblieben. Das ist mir, ich weiß noch, die kleine Anna, das werde ich auch nie vergessen. Das ist wirklich ein Kind, was geboren worden ist, wo klar war, die hatte nachher eine Trisomie 23 und der Vater hat nach der Entbindung das Kind noch reanimiert. Der Vater war selber Mediziner daherkommend und hat dann, ja, dann ist dieses Kind, hat halt geatmet dann und wurde dann beatmet und kam auf dann von Frankfurt Oder eben nach in die Charité, in die Beatmung, in den Inkubator. Und ich habe das Kind dann 10, 14 Tage betreut, so lange, bis klar war, was hat das Kind. Es ist ein Geneffekt, diese Trisomie 23. Diese Kinder haben unendlich viele Missbildungen und sind eigentlich nicht lebensfähig. Das muss man so sagen. Und da war dann nachher auch klar, okay, hier müssen jetzt alle Geräte abgestellt werden. Und da war so dieser Moment mit den Eltern. Die haben noch einen 8-jährigen Jungen dabei gehabt und die Ärzte erklären das und der Vater sagt, ja, dann machen wir das jetzt. Gott. Und die Mutter stand und hat irgendwie, der liefen die Tränen, die konnte gar nicht sprechen, die war so schockiert. Und er hat sie rausgezerrt, hat sie rausgenommen mit diesem Kind raus, wir müssen jetzt gehen.
Oh, ist das furchtbar.
Und ich stand da und habe gedacht, ja, das ist so furchtbar, ich konnte es nicht fassen. Also wie man dann gehen kann, ne? Also ich habe in diesen 10 Tagen oder 14 Tagen waren es knapp, dieses Kind auch betreut. Die Mutter war, glaube ich, ein einziges Mal davor da. Die wäre sicher gerne geblieben. Das war so auch für mich so der Schock. Furchtbar. Der
zog sie. Für alle, auch für den 8-Jährigen. Ich meine, der ist doch auch traumatisiert.
Der zog sie raus und ich stand da mit meinem Kind. Und ich sag dann auch mein Kind, ich habe sie aus dem Inkubator rausgenommen, habe mich dann wir hatten sehr bequeme Sessel, habe mich daneben dann ans Bett gesetzt sozusagen, weil sie halt noch die ganzen Kabel hatte und habe dann wirklich, nachdem alles abgestellt war, gewartet, bis sie gestorben ist. Und das ist eine Erinnerung, die vergesse ich bis heute nicht. Und mir sind auch die Tränen gelaufen, ich war fix und fertig. Und ich weiß noch, dass der Stationsarzt ganz lieb gesagt hat, ach Mensch, Beate, was tust du dir da an? Ich sage, ich kann die hier nicht zurücklegen. Ich kann die jetzt hier auch nicht alleine sterben lassen.
Gott, ich habe schon Tränen in den Augen. Das ist so krass. Oh, das ist furchtbar, ehrlich.
Genau, und das war so, da habe ich gedacht, nee. Das ist ja wirklich heftig. Und da in dieser kurzen Zeit auf dieser Station habe ich sehr, sehr viel gesehen.
du hattest ja dann irgendwann entschlossen, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Der Krankenschwester ist nicht meiner auf Dauer Intensivmedizin Krankenschwester. Was war das? Warum hast du dann beschlossen, ich mache jetzt Abitur und dann gehe ich studieren?
Naja, ich habe nach der Intensivmedizin habe ich noch viele Jahre auch in der Anästhesie gearbeitet. Das war ja dann schon mal so ein bisschen anders. Da hat man ein bisschen mehr Abstand zum Patienten. Das, ich sag mal, das frisst einen jetzt seelisch nicht so auf, wenn man das so aufnimmt, ne? wie ich es auch getan habe. Dann. Mhm. Aber da war es dann schon auch so, es wurde auch anstrengend mit den Ärzten, das ist mir so aufgefallen, der Umgang mit Patienten von meiner Seite, von Seiten der Ärzte, wie sie mit Situationen da umgehen. Und das war irgendwann auch nicht mehr mein Weg. Das habe ich wirklich gemerkt, dass ich da auch Situationen hatte, die mir überhaupt nicht zugesagt haben.
Also wo du schlecht behandelt wurdest?
Ja, ich oder auch der Patient, wo ich zwar noch zwischenrein gehen kann, aber dann werde ich auch angegriffen. Und also das waren schon Sachen, die, da war für mich wirklich die Frage, was mache ich jetzt hier? Dann bleibt ja nur, wenn du auch weiterkommen willst im Leben, dann bleibt nur eine Leitung, so eine Abteilung. Dann hast du aber wieder auch nicht mehr so viel zu tun mit Patienten, wie das so ist. Ne? Dann stehst du an der Seite und da war ich mir auch nicht so sicher, ob mir das wirklich gefällt. Das hat mich schon sehr getroffen. Ich habe das auch sehr, persönlich doch, ja, es hat mich persönlich, ist mir das angegangen, doch, muss ich sagen. Und dann kam auch wieder so das raus, dass ich einfach den Stress mehr in mich genommen habe, anstatt ihn rauszulassen auch. Und habe dann da einfach, ich habe dann wirklich sehr, sehr regelmäßig sehr viel auch Migräneattacken gekriegt. Und da kam so ein Punkt, da habe ich schon gewusst, oh, das ist jetzt einfach zu viel. Ne? 2 bis 3 Migräneschübe pro Woche, das geht nicht mehr. Da ist irgendwas, da muss jetzt was anderes kommen, was anderes passieren. Mhm.
Und das hat dich dann dazu gebracht, dass du gesagt hast, du machst dein Abitur nach?
Ja, das war so der Punkt. Da kam wieder diese Erinnerung zurück an diese Deutschstunde, wo ich da eben gesehen habe, dass es da so viele Berufe gibt und ich so für mich gedacht habe, du könntest doch eigentlich auch noch was anderes machen. Da war ich so Anfang 30. Und das war so aus der Erinnerung, als ich so 16 war, da eben in der Schule, wo ich gedacht habe, so viele tolle Berufe, warum muss man einen Beruf bis ans Lebensende machen? Oder ans Arbeitsende so. Mhm. Und das kam dann da auch wieder hoch. Ich wollte natürlich auch immer richtig nochmal einen Beruf machen. Ich hätte natürlich sagen können, ich gehe jetzt nochmal irgendwo ein Praktikum machen oder so. Das wollte ich eigentlich nicht.
Du hast dein Abitur also nachgeholt neben dem Job. Dann hast du dein Studium angefangen.
Ich musste einfach was ändern. Ne? Das war so der Punkt, einfach um diese Kopfschmerzen wegzukriegen, ist das eine. Aber um Herr der Lage zu werden. Und ich musste was ändern. Und es mit dem Abitur, das war ja schon mal so das eine. Es war ein Herzenswunsch. Mhm. Ja, das war ein Herzenswunsch. Und dann kam ja erst so die Nautik. Ne? Das war ja eigentlich noch so ein Stückchen weiter noch weg. Als ich angefangen habe mit dem Abitur, war das noch nicht sichtbar. Das kam ja erst. Das ist schon ziemlich.
Dann kamst du also auf diese Hochschule für Nautik. Es ist ja auch, du bist aus einem klassischen Frauenberuf in einen klassischen Männerberuf gegangen. Wie haben denn deine Eltern überhaupt reagiert, als du gesagt hast, so, ich studiere jetzt Nautik? Und vor allem deine Mutter?
Mein Vater hat sich gefreut, der fand das ganz spannend, der war da ganz offen für meine Mutter. Erster Satz war, sie war schockiert und hat dann gesagt, wie kannst du mich verlassen? War total entsetzt. Also wirklich, gesagt, ich verlasse dich doch nicht. Ne? Also ich gehe auf Reise und lass sie doch, Brigitte. Mein Vater war dann wirklich ganz, wie kannst du sowas sagen? Ne? Ich komme doch zurück, ich verlasse dich doch nicht. Ne? Also das war für sie verlassen, ja.
Wie alt warst du, als du angefangen hast zu studieren an der Hochschule für Nautik?
Warte mal, wie alt war ich denn?
Da warst du Ende 30?
Ja, genau, Ende 30. Warte mal, ich habe jetzt, ich muss jetzt
ja,
mal.
Ja, ich glaube, ich meine, ich habe irgendwie so 36.
Genau.
Genau. Und wie haben die Kommilitonen auf dich reagiert? Wie war das so? Und wie war das vor allem für dich?
Ja, die haben merkwürdig reagiert. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Das muss ich auch sagen. Ich glaube, manche haben sich auch bedroht gefühlt, ich weiß gar nicht. Also die waren schon irritiert. Die waren einfach irritiert, ne? Weil ich ja nun auch älter war. Ja, das ist ja ganz, also na, wenn man sich in dem Alter nochmal überlegt, was anderes zu machen, da ist ja also Spekulation ohne Ende. Und es war nicht alle so natürlich, die Hälfte und die andere Hälfte war einfach neutral. Und aber so, da waren so ein paar dabei, für die war das also völlig eine Frau, ne? Punkt eins. Und dann auch noch älter, oh, und dann aus einem anderen Beruf. Und also der eine, der dann sagte, ja, na, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ne? Mhm. Und selber war das aber jemand, der durchs Medizinstudium gefallen ist, durchs Physikum und nicht weitermachen konnte und so. Und dann habe ich auch gesagt, na, also einen Kopf geschüttelt. Ich bin von meiner Kommilitonin, wir waren nur zu zweit, ganz herzlich begrüßt worden. Und, oh, noch eine Frau, toll. Ja, komm
zwei
mal hier
Frauen
zu mir.
Wart ihr aber nur.
Genau, komm mal zu mir hier hinten. Mhm. Ne? Die saß schon hinten in der Reihe. Also habe ich mich dann zu ihr gesetzt und das ist bis heute noch einfach toll.
Ja, das ist aber, wenn ich mir das vorstelle, das ist so mutig. Hast du das damals dann finanziell, hattest du noch ein Polster, dass du das gemacht hast? Weil du sagtest ja, dein Mann und du, ihr habt euch vorher schon getrennt. Das heißt, du warst da als Single dann unterwegs?
Genau, ne, ja, das war in der Trennung noch. Das war sozusagen in der Trennungsphase war das dann noch so. Und ich habe eben auch noch Unterhalt bekommen, sage ich auch ehrlicherweise. Ja. Und das war ganz gut so. Und es wurde mir auch tatsächlich so gestattet, weil ich eben vorher, mein Mann hatte auch mehrere Studiengänge, die habe ich ihn unterstützt und jetzt musste er mich halt noch.
Warst du halt mal dran.
Genau, jetzt war ich halt mal dran. Und das war, insofern hatte ich es nicht ganz so schlimm.
Wie war denn das erste Praktikum? Ich glaube, das ging über 6 Monate. Ne?
Genau, man muss 2 Praktika da machen zu dem Zeitpunkt, weil ich eben keine Ausbildung zum Beispiel als Schiffsmechaniker hatte. Ich wollte auch keine Ausbildung mehr machen, weil das ist dann noch schwerer reinzukommen und das zieht sich einfach noch länger hin. Das war mir auch klar. Und da das aber über das Praktikum ging, man muss 2-mal ein halbes Jahr zur See fahren. Das erste Praktikum ist auch das erste Semester, weil man einfach auch sehen soll, halte ich das aus oder wird mir schlecht. Ne? Da bin ich nicht seefest, hätte jetzt auch sein können. Ja. Genau, und das war schon eine Herausforderung auch, weil natürlich es auch für die Räder ungewohnt war. A, eine Frau, B, ist er älter.
Mhm. Ja. Wie haben die denn reagiert?
Mit ganz vielen Absagen. Also ich hatte wirklich Probleme, einen Praktikumsplatz zu kriegen. Das Tollste, was ich gehört habe, war, naja, wenn wir jetzt hier Frauen einstellen, dann müssen wir ja irgendwie auch noch eine zweite Toilette haben. Und da hat uns dann auch die Hochschule unterstützt. Also alle Frauen eigentlich. Es wurde auch gleich gesagt, wenn Frauen eben angefragt haben, haben gesagt, wegen Praktikumsplätzen, meldet euch bitte. Wir haben Räder, mit denen wir da zusammenarbeiten und das hat dann auch darüber funktioniert tatsächlich.
Und diese 6 Monate dann an Bord, als du ein Schiff gefunden hast, was dich aufgenommen hat, wie waren die denn dann an Bord?
Ach, die waren eigentlich ganz zauberhaft. Also die fanden das eigentlich ganz toll, dass da jetzt auch meine Frau war. Das ist mir auch öfter schon gesagt worden, eine Frau bringt immer noch mal was anderes mit rein. Mhm. Manchmal konnten sie das so gar nicht benennen, was das ist. Aber sie haben sich da alle zusammengerissen, auch kleidungstechnisch wurde mir hinterher gesagt. Und im nächsten Hafen, damals weiß ich noch, ich bin in Emden eingestiegen. Und im nächsten Hafen sind die alle an Land gestürzt und haben sich ein Aftershave gekauft.
Ne? Nein!
Ja, das finde ich heute noch lustig. Das war wirklich irgendwie, der Dampfer, der roch dann wie so eine Parfümerie. Ne? Und irgendwie.
Haben die dich auch also angemacht, wenn sie sich schon einparfümieren? Also,
nein, eigentlich nicht, nein.
Nee? Okay. Und
es kam immer mal auf, genau, jetzt nicht auf dieser Reise, also auf dieser ersten Reise, aber natürlich kommt es immer mal, dass es ein Kollege das Herz zufliegt, wo du vielleicht nicht so, dann musst du das sehr klar sagen, ne? Dass du kein Interesse hast. Und wir hier
aber wir
hier
lachen da jetzt so drüber, aber ganz ehrlich, Beate, ich stelle mir das also auch ein bisschen angsteinflößend vor. Wenn man als Frau alleine unter, weiß ich nicht, 25 Männern ist, da vielleicht der eine oder andere auch denkt, oh, eine Frau hier, was soll denn das? Hattest du da nie solche Gedanken?
Nee. Also ich hatte auch keine Angst. Also ich, das war zum Beispiel etwas, was meine Mutter gesagt hat. Hast du denn gar keine Angst?
Gott, ich klinge wie deine Mutter. Das wollte ich nicht.
Genau, die hat das auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich hatte auch wirklich keine Angst.
Lachst du mich aus? Okay, vielleicht bin ich zu großer Schisser. Aber so ganz von der Hand zu weisen ist es doch auch nicht. Jetzt mal ganz ernsthaft gefragt. dass es Frauen an Bord auch nicht so leicht haben, oder?
Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Also du kriegst eine Menge Steine auch durchaus vor die Füße geworfen. Also das habe ich nachher in den Beförderungen auch gesehen. Also das war auch nicht so einfach. Und du musst eigentlich dreimal so gut sein wie deine männlichen Kollegen, bevor es weitergeht für dich. Da können auch Kapitäne, der noch so viel Promotions, also Beförderungsbeurteilungen schreiben, aber klappt deswegen trotzdem noch nicht, weil da unheimlich viele Vorurteile da auch da sind, dass Frauen es nicht können oder was auch immer. Ne? Oder auch so die ganz Alten, die dir dann sagen, ja, Frauen an Bord, ne? Da gibt es irgendwie so ein plattdeutsches Sprichwort, was ich nicht kenne, die bringen eben Unglück, ne? Ja, so ein Weiberrocker an Bord, der bringt irgendwie Unglück. Und oder wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, wäre das Meer rosa. Ne? Das ist noch niedlich, so ein Spruch. Ne?
Aber, ja. Hattest du eigentlich eine Feuertaufe? Also irgendwie musstest du was machen, als du das erste Mal an Bord warst?
Nee, ich hatte Glück. Ich hatte Glück. Ansonsten muss man ja immer, gerade wenn man den Äquator überquert, dann machen wir immer so Äquatortaufen. Mhm. Das war aber relativ harmlos bei mir. Also ich kann mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß, dass ich die bekommen habe und du bekommst ein Zertifikat. Das musst du dann immer mitführen, weil du sonst durchaus mal wieder dran bist. Ne?
Okay. Okay. Du, es war ja auch so, dass du auch jemanden an deiner Seite hattest, der dich immer mal wieder unterstützt hat, den du auch immer mal um Rat bitten konntest. Das ist Kapitän Volkert Harms und der hat dir auch eine Nachricht bei uns hinterlassen.
Oh. Hallo Frau Stelzer, von der Krankenschwester zum Kapitän. Das kann nicht jeder, das macht nicht jeder, das haben Sie gemacht, das haben Sie geschafft. Es ist nun inzwischen schon ein paar Jahre her, dass wir zusammen den Neubau Bartolomé Dia von der Werft in Shanghai nach Manaus in Brasilien gebracht haben. Sie haben mir damals klar gezeigt, dass Sie Ihren Beruf beherrschen, dass Sie der zukünftige Kapitän sind. Ich habe Sie sehr schätzen gelernt. Sie sind ein realistischer und ehrlicher Mensch. Wie so oft ist die letzte Stufe zum Erfolg manchmal aber etwas steinig und holperig. Und ich bin froh, dass ich diese Steine vielleicht etwas lockern konnte. Beseitigt haben Sie diese aber durch Ihr Können und Ihre Kompetenz. In den letzten Jahren als Kapitän haben Sie allen bewiesen, dass Sie die Kapitänin sind, die man heute braucht. Ich bin glücklich und stolz, dass ich Sie auf einem kleinen Teil Ihres Berufsweges begleiten durfte.
Oh, wow. Das ist ja süß. Dankeschön, Herr Harms. Das ist ja süß, ja.
Toll, stimmt. Ne?
Ja, ganz, ganz toll.
Ja, 15 Jahre hat es ja auch tatsächlich gedauert, bis du Kapitänin wurdest. Das meinte er wahrscheinlich mit den Steinen, ne?
Ja, ja, genau.
Schon eine lange Zeit.
Ja, das ist, dass man einfach, na Frau, selbst wenn du, sag ich mal, du kriegst nach jedem Einsatz, kriegst du eine Beurteilung. Und selbst wenn du super gute Beurteilung hast, müssen sie dich noch lange nicht befördern. Ne? Und das sind immer so Sachen, da hängst du als Frau immer hinten an irgendwie. Also ja, ich würde schon sagen, ich bin diskriminiert worden in meinem Job, auf jeden Fall. Ganz klar. Und das, mir sind Sachen gesagt worden, was willst du denn, du nimmst hier einem Familienvater den Job weg. Das ist natürlich ein völliger...
Du musst dich doch nicht rechtfertigen dafür, nein, dass du deinen Job machst. Also der Kapitän gerade auch nochmal sagte, mit diesen verschiedenen Nationalitäten stelle ich mir das auch schwierig vor, ne? Weil die ja auch anders gelernt haben, mit Frauen umzugehen, oder?
Das ist richtig. Also das hält bis heute noch an. Das ist immer noch schwierig. Und das ist auch da sind auch ja die Nationalitäten unterschiedlich. Und dann sind natürlich auch nochmal innerhalb der Nationalität natürlich, auch wie ist jeder geprägt, auch nochmal ganz unterschiedlich. Also das ist im Prinzip immer wieder aufs Neue anders.
Nach 15 Jahren bist du dann endlich Kapitänin geworden. Wie war denn da dann so der Unterschied im Umgang? Wie sind denn die Männer mit dir umgegangen, als du die ganzen Streifen auf deinem Jackett hattest?
Naja, schon respektvoll. Ne?
Der also Kapitän, ein Unterschied.
Da ist schon ein Unterschied, ja, der Kapitän hat schon Respekt. Und trotzdem musst du dir das natürlich auch erarbeiten, noch auch. Ne? Also, aber das ist schon, doch, es ist auf jeden Fall ein anderes Ding. Weil ich natürlich auch immer Entscheidungsgewalten habe. Ich kann auch im schlimmsten Fall Leute nach Hause schicken. Ne? Wenn die da nicht reinpassen, wenn die sich daneben benehmen und Dinge auffällig sind, kann ich die nach Hause schicken. Also das ist schon so und das ist denen auch bewusst, die wissen es auch, weil bestimmte Länder, bestimmte Nationen haben eben auch nur sogenannte Reiseverträge, also die sind, ich bin festangestellt, aber die sind nur für diese Reise angestellt, also die fahren dann 5 Monate, 6 oder 9 Monate. Und wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt oder respektloses Verhalten gäbe, dann droht denen natürlich da auch einfach, dann werden sie abgelöst und gehen nach Hause. Ne?
Ja, also eine ganz andere Macht, die du da ist, jetzt
ist
hast. Ne?
Genau, ist eine ganz andere Macht da. Ja, trotzdem gibt es immer mal wieder auch, ja, ich sag jetzt mal, Männer sind ja auch manchmal wie kleine Kinder, ne, wie Jungs, so. Die, ich sage dann immer, na, wie geht's meinem Kindergarten heute? Also manchmal ist es richtig, auch tatsächlich hat es so dieses Gefühl. Dann führen sich auf oder versuchen einfach auch mal, dich so auszuprobieren. Wie lange, ne, wie lange können wir da noch quengeln? Ich übertrage das jetzt mal so auf das Kind. Wie lange können wir denn jetzt noch Nerven quengeln, bis wir das dann so kriegen? Und also wie kann man es mit der machen? Das kommt tatsächlich auch immer noch mal. Das kann schon immer noch mal sein.
Hast du manchmal gedacht, ich hau jetzt in den Sack, ich kann nicht mehr weiterkämpfen hier?
Ja, also ich hatte schon mal, das war gerade noch im Studium, war das gerade einfach auch noch mal, da hatte ich doch auch einige Kommilitonen, die arg waren. Also die waren wirklich heftig, was ich dann, ja, schon noch mal so, wo ich dann gedacht habe, nee, also das ist jetzt wirklich nervig hier. Und habe mir dann aber auch noch mal wieder ganz klar gesagt, ich will dahin und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass die mich jetzt hier versuchen zu blockieren. Die haben eigentlich, was haben die hier zu sagen? Gar nichts. Also es war dann so eine, das hat mich dann richtig eher noch mehr angestachelt, da jetzt erst recht. Also das ist in Situationen, wenn Leute versuchen, mir Steine in den Weg zu legen und sei es sie noch so klein, dann jetzt erst recht. Und das sage ich auch jedem anderen, wo ich das beobachte. Ne? So, und jetzt machst du das erst recht.
Ist das der Schlüssel, weil ich mich immer noch frage, wie hast du das geschafft, von dieser Intensivmedizin-Krankenschwester zur Schiffskapitänin? Dieser lange, lange, lange Weg mit vielen, vielen Steinen. Was hat dir da immer wieder Kraft gegeben? Was ist da dein Tipp?
Ja, man muss schon auch an sich glauben. Man muss eigentlich sein Ziel verfolgen und auch dabei bleiben. Das ist wirklich, man darf sich nicht abbringen lassen. Es gibt immer mal, klar, man muss auch mal einen Umweg machen. Oder es sind eben, so wie andere Leute, so wie Herr Harms, das ja auch sagte, die schmeißen einem da einfach was. Dann muss ich halt einen Umweg machen, aber ich mache weiter. Natürlich hätte ich das auch irgendwo aufgeben können. Und ich hatte auch mal eine Anfrage, zum Beispiel, willst du nicht zu uns kommen, zu den Lotsen? Aber für die Lotsen war ich schon wieder relativ alt. Die haben ja so ganz ihre eigene Art. Und dann hätte ich aufhören müssen als erster Offizier, als Chief Mate. Das wollte ich nicht eigentlich. Habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Willst du das machen? Willst du wirklich Lotse werden? Nein, du wolltest eigentlich Kapitän werden. Du bleibst dabei. Mhm. Also man darf sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist in der Tat so, egal was andere sagen. Es gibt natürlich Berufe und Bereiche, und das war am Anfang dann auch so der Punkt, wo ich einfach mit 40, 42 nicht mehr reinkomme wirklich.
Aber sagst du im Nachhinein, dein Weg war der richtige?
Ja.
Ja? Also ja, bereust du es nicht?
Nein, das auf keinen Fall. Mhm.
Du hast ja auch gesagt, schaff dir die Zweifler aus dem Weg. Das hatten wir ganz am Anfang, dass das ja auch dein Credo eben ist. Was heißt das also, genau?
Naja, das fing ja schon an mit den ganzen Familienangehörigen auch. Ne? Und da war für mich auffällig, alle Frauen haben gesagt, oh, toll. Mach das, oh, toll, 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 mach das, mach das. Und die männlichen Kollegen, also Onkel, Tanten, Cousins, so, was macht sie da jetzt? Und das war noch nett. Mhm. Und die jetzt nicht so richtig wussten, waren dann oft still, was auch in Ordnung ist. Oder Leute sagen, oh, jetzt noch mal studieren oder was? Wie machst du das mit dem Geld? Und natürlich ist es nicht so einfach. Und ich musste schon auch gucken, auch wenn man jetzt vielleicht, wenn ich auch einen Unterhalt bekomme. Aber trotzdem ist es ja dann auch nicht so riesig. Ich bin ja dann eher wie so eine Studentin. Ich habe ja nur noch im Ausland studiert, in Auckland, Neuseeland. Und das war auch teuer natürlich, so ein Studium. Da, weil da muss man das ja privat bezahlen. Da habe ich aber dann immerhin BAföG bekommen. Also es gibt schon Wege, das auch zu tun. Und ich hatte auch eine Tante, die gesagt hat, oh, wenn du das weitermachst, ich unterstütze dich. Ne? Wo plötzlich taten sich schon Wege auf. Meine Schwester hat mich auch unterstützt in der Zeit. Da kam auch immer mal ein kleiner Segen von links und rechts sozusagen. Und Also es tut sich dann doch auf.
Und sag mal, ich habe einen Freund, der arbeitet auch auf einem Schiff. Und bei dem habe ich manchmal festgestellt, wenn er so 3-4 Monate unterwegs war, ne, und er kam wieder, ich musste den erstmal einnorden. Also der war schon, man merkte, der war so in einer ganz anderen Blase gefangen und musste immer wieder jetzt so an Land klarkommen. Ist es bei dir auch manchmal so?
Ja, das ist schon, man muss sich erstmal, man muss runterkommen auch. Also ich bin natürlich, gut, ich jetzt hier bin das Alpha-Tier, das ist erstmal das eine. Ne? So, ich muss auch immer sagen, wo es lang geht. aber was mich viel mehr beschäftigt, das ist nicht so der Punkt, aber was mich mehr irritiert, sind die vielen Leute urplötzlich. Mhm. Das ist anstrengend, das ist ermüdend. Ich kann die ersten Tage nicht so viel rausgehen. Also ich gehe schon raus, aber nicht, ich sage jetzt mal, in einen vollen Supermarkt, weil mich das unheimlich anstrengt. Also es dauert eine Woche, zwei, bis ich das Gefühl habe, ja, jetzt kann ich das auch wieder.
Du bist ja jetzt drei Monate jetzt bei uns. Schön über die Wintermonate, da hätte ich mir ja was anderes ausgesucht an deiner Stelle.
Ja, das stimmt.
So, und dann geht's zurück. Wo geht's dann wieder hin?
Ich fliege dann wieder nach Panama, so wie es aussieht im Moment, genau, und gehe dann in den Süden, also Ende November, dann wird das ist genau richtig.
Ach so, ja, siehst du. Genau. Oh, ja. Und Weihnachten dann an Bord.
Genau, Weihnachten an Bord und kommen dann im nächsten Jahr wieder, wenn wir wieder die Heizung nicht mehr brauchen oder nur wenig anstellen.
Du machst es richtig. Wobei genau. Kann auch nicht jeder, ne? So Weihnachten woanders und so, das ist schon auch etwas, was
man leben
hat
aber auch was ganz Tolles.
Können.
Also ja. Viele Nationen, viele unterschiedliche Weihnachten zusammen, viele verschiedene Gerichte, ist auch toll.
Jetzt sind wir schon bei Weihnachten, so genau. Weit ist es gekommen. Beate, vielen Dank.
Gerne.
Ahoi, gute Reise.
Dankeschön.
Alles Liebe für dich und dass du ja. Da weiter so viel Spaß dran hast. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und bitte denkt dran, abonniert uns hier in der ARD Audiothek. Und wenn ihr selbst auch eine Alles-auf-Anfang-Geschichte vielleicht sogar selbst erlebt habt, dann schreibt mir gerne per Mail an allesaufanfang@ndr.de oder ihr findet mich natürlich auch bei Instagram oder LinkedIn oder Facebook. Ihr wisst, irgendwo in den sozialen Medien. Nächsten Donnerstag geht's dann auch schon weiter mit einer neuen Geschichte. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin möchte ich euch gerne noch einen anderen Podcast ans Herz legen. Die Alltagsfeministin, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Ein neues feministisches Format von meinen Kolleginnen von RBB Kultur. Sonja, die ist Journalistin und Johanna ist Beraterin für Alltagsfeminismus. Also ich persönlich wusste auch nicht, dass es diesen Job überhaupt geht. Aber jede Woche hören die beiden eben gemeinsam in einen echten Fall aus Johannas Beratung rein. Da geht es um Themen wie faire Verteilung von Care-Arbeit, Abgrenzung gegen sexistische Sprüche, feministisches Dating oder wie du als junge Chefin von Männern ernst genommen wirst. Ja, und Sonja und Johanna, die blicken auch auf das, was uns eben sonst noch gerade beschäftigt im Alltag und hinterfragen dann auch mal die Rollenverteilung und ja, diese scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Hört einfach rein, die Alltagsfeministin heißt der neue Podcast für mehr Gleichberechtigung. Immer dienstags eine neue Folge, natürlich auch hier in der ARD Audiothek.
Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.